Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Ich bin Freiturmbegleiter geworden, nicht obwohl ich Pfarrer war, sondern weil ich Pfarrer war.
Seit 4 Jahren ist Walter Fesenbeck Freiturmbegleiter bei der Sterbehilfeorganisation Exit. Der reformierte Pfarrer im Ruhestand hat in dieser Zeit 23 Menschen in den Tod begleitet.
Für mich verbindet sich der Gedanke der Selbstbestimmung im Sterben nahtlos mit meiner theologisch-liberalen Grundeinstellung, in der es wirklich um Selbstbestimmung, um Eigenverantwortung geht. Theologisch kann ich das gut begründen mit dem religiösen Begriff der Gottesebenbildlichkeit. Wir Menschen sind als einzigartige Wesen, und das ist auch biblisch begründbar von der Schöpfungsgeschichte her, wir sind sozusagen die ersten Freigelassenen der Schöpfung, wie das einmal ein Theologe bezeichnet hat. Gottes Ebenbildlichkeit heißt für mich eben ein Menschsein, der eigenverantwortlich seine Entscheidungen trifft, natürlich nach gewissen Grundnormen der Humanität und der Menschenwürde, aber doch eben eigenverantwortlich und sich dabei nicht bevormunden lässt von institutionellen Strukturen, die versuchen, von oben herab, von einer vielleicht sehr konservativen kirchlichen Funktionärskaste aus, den Menschen zu sagen, was für sie jetzt richtig und falsch zu sein hat.
Der liberale Theologe Walter Fesenbeck erlebte, wie seine Mutter qualvoll gestorben ist. Diese Erfahrung habe ihn dazu bewogen, in den 90er Jahren Mitglied bei Exit zu werden.
Es ist für mich ein schrecklicher Gedanke, ein Gottesbild zu haben, das vom Menschen verlangt, dass er ein qualvolles Leiden bis zuletzt aushält und nichts dagegen unternehmen darf. Dass er also nicht die Freiheit hat, wie ich sie befürworte, angesichts dieses bevorstehenden schrecklichen Endes zu sagen, ich weiß, dass ich einen Weg in das Tal des Todes hinunterfinden muss, meinen eigenen Weg. Und ich entscheide mich dafür, dass ich statt der qualvollen Serpentinen in das Tal des Todes sozusagen den direkten Weg, die Direttissima, wähle. Das Ergebnis ist dasselbe, aber ich entscheide bewusst, ich gehe diesen Weg des selbstverantworteten Sterbens. Sterben werde ich ohnehin, das kommt auf mich zu, aber ich nehme mir die Freiheit heraus, diese Strecke des Leidens abzukürzen.
Diese theologische Begründung lehnt der Abt der Abtei St. Ottmarsberg in Uznach ab. Abt Marian sieht keine religiöse Grundlage, die erlauben würde, dem Leben selbstbestimmt ein Ende zu setzen.
Aus religiöser Sicht ist natürlich Gott der Herr über mein Leben. Im Psalm 139 kommt das sehr schön bei einem Beter zum Ausdruck: Du hast all meine Tage schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Von Gott her gesehen ist also in meiner Existenz schon ein Sinn grundgelegt. Ich empfange das Leben und ich empfange von Gott her auch einen Sinn für meine Existenz, eine tiefste Ausrichtung, eine Berufung, einen Auftrag, eine Sendung, die mir auf weite Strecken verborgen ist, die ich aber doch im Lauf meines Lebens entdecke, eben oft auch durch leidvolle Erfahrungen, vielleicht tiefer in meine eigene Wahrheit vorstoße oder von Gott her innerlich umgebaut werde, andere Prioritäten zu setzen und mich diesem innersten Ruf, der von ihm her an mich ergeht, mich diesem Ruf zu stellen.
Dank Palliativmedizin, die sich auf schmerzfreie Therapien und Pflege konzentriert, könne den stark leidenden Patientinnen und Patienten geholfen werden, sagt Abt Marian, der Vorstandsmitglied der Organisation Palliativnetz Ostschweiz ist. Der Vorsteher der Missionsbenediktiner in Uznach betont aber, dass auch das Leiden zum menschlichen Leben gehöre.
Spirituell, religiös gesehen kommt man oft durch Leiden, durch Erleiden mehr voran als durch selbstherrliches Tun oder durch Selbstbestimmung, gerade in der Beziehung Gott gegenüber. Und all das lässt erahnen, dass auch in einem Krankheits- und in einem Sterbeprozess auch Gott wirkt und dass der Einzelne über dieses Wirken nicht in einem Vorgriff verfügen kann oder vorentscheiden kann. Der Kranke hat eigentlich gar nicht diesen Stand, dass er sagen könnte, in der Zeit, die mir noch bleibt, zu leben, da ist kein Sinn mehr drin für mich. Das weiß er gar nicht, was da alles noch für Möglichkeiten da sind, sowohl gegenüber den Angehörigen, den Beziehungen, in denen er steht, aber auch von Gott her, von dort her, was Gott in ihm wirkt und noch wirken möchte.
Abt Marian möchte aber nicht nur religiös argumentieren, es gäbe auch genügend Vernunftsgründe.
Die Suizidhilfe zeigt eine falsche Einstellung zum Leben, eine falsche Einstellung zur Krankheit, eine falsche Einstellung zum Tod und zum Leiden. Und diese falsche Einstellung hat gesellschaftliche Auswirkungen auf alle Leidenden, Sterbenden und Kranken. Und wenn man diese Dinge beobachtet, sieht man, dass am Ende Fremdbestimmung, die Einschätzung des Lebens durch Dritte kommt. Wenn ich selbst mein Leben als unwert einschätze, wird es auch von Dritten so eingeschätzt werden. Auch da, wo ich vielleicht gar nicht mehr meinen Willen äußern kann.
In einer Gesellschaft, die immer weniger Zeit für Kranke und Schwache habe, könnte die Suizidhilfe zu einer anerkannten, günstigen Lösung verkommen. Diese Gedanken macht sich auch die Theologin Ruth Baumann-Hölzle, die Leiterin des Interdisziplinären Instituts für Ethik im Gesundheitswesen, Dialogethik, befürchtet, dass in der Pflege noch mehr rationiert wird und dass die Gesellschaft immer weniger bereit sei, für das zum Teil langwierige und teure Sterben Geld zur Verfügung zu stellen.
Was für Auswirkungen und was für einen Einfluss nehmen Rahmenbedingungen bei einem Menschen, dass er zu diesem Tötungs- oder vielleicht Selbsttötungswunsch auch kommt. Da zeigt sich, dass zum Beispiel das Schmerzempfinden ist sehr stark geprägt, wie ein Mensch begleitet wird im Sterben. Und zwar nicht nur jetzt mit Schmerzmitteln, sondern auch in welcher Art und Weise er seine Situation selber bestimmen kann. Und diese Rahmenbedingungen, dass Menschen das bekommen, was sie brauchen im Sterben, auch für ihren Sterbeprozess, ihre Abschiedsprozesse, das wird derzeit sehr stark verdeckt, rationiert. Das heißt, es zeigen verschiedenste Untersuchungen, dass eben Menschen, die pflegebedürftig sind, die abhängig sind, eben nicht die Unterstützung im Sterben bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Das heißt, wenn sie nicht das bekommen, was sie brauchen, tritt der Wunsch zur Selbsttötung sehr viel schneller auf.
Ein Teufelskreis. In der Pflege wird gespart, die Menschen fühlen sich als Last, der Wunsch, sich selbst zu töten, tritt häufiger auf. Der Wunsch nach Selbsttötung sei dann kein individueller Wunsch mehr, sondern einer, der von gesellschaftlichem Druck herbeigeführt wurde. Auf die Frage, ob der Mensch grundsätzlich das Recht habe, sich das Leben zu nehmen, antwortet Ruth Baumann:
Wir haben im Alten Testament das Tötungsverbot, aber wir haben im Neuen Testament jetzt als von christlicher Seite her haben wir das Liebesgebot, oder? Also wir haben dort gleichsam im Sinne, dass ein Mensch, der verzweifelt ist, dürfen wir nicht verurteilen. Also wir dürfen einen Menschen, der Suizid begangen hat oder der Suizid begehen will, dürfen wir nicht verurteilen. Das ist die klare Botschaft des Neuen Testamentes. Aber wir können in einem multikulturellen Staat, in einem pluralistischen Staat, können wir nicht einen Lebensentwurf verabsolutieren. Wir können nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt das christliche Menschenbild oder das muslimische oder was auch immer. Aber wir können auch nicht einfach sagen, wir nehmen das atheistische. Sondern die Frage ist jetzt, wie kommen wir dazu, dass wir in diesem Staat, auch wenn wir ganz unterschiedliche Haltungen haben, trotzdem menschlich zusammenleben können? Was sind da die Grundlagen? Und da haben wir nur die Menschenrechte und die Menschenwürde als überkulturellen Konsens, als Grundlage des Völkerrechts. Und das heißt, der Mensch hat grundsätzlich immer ein Abwehrrecht. Also immer. Das ist ein absolutes Abwehrrecht. Ich kann aber nicht alles einfordern.
Der Mensch kann also nicht von Gesetzes wegen Hilfe zum Suizid einfordern. Weder bei einer Ärztin noch beim Pflegepersonal im Spital. Der Staat kann das Recht auf Selbsttötung nicht garantieren. Deshalb müsse sich das selbstbestimmte Sterben im privaten Rahmen abspielen, ist Ruth Baumann überzeugt. Dazu bräuchte es dann aber keine staatlich anerkannten Sterbehilfeorganisationen. Denn, sagt die Ethikerin, jeder Mensch habe selbst die Möglichkeit, sein Leben zu beenden.
Der wirklich autonome Mensch hat immer die Möglichkeit, sich selber gleichsam auch auf das Leben zu verzichten, indem er zum Beispiel auf Nahrung verzichtet. Ganz bewusst, mit einem bewussten Entscheid. In der Sterbephase verzichten Menschen auf Nahrung und Flüssigkeit und das gehört auch zum Sterbeprozess, das jetzt ist beim Sterben, bei Menschen, die bereits zum Sterben sind. Aber man kann diesen Entschluss auch sonst treffen, dass ich wirklich bewusst auf Nahrung und Flüssigkeit verzichte und dazu brauche ich keine Beihilfe. Also für mich ist das eigentlich ein kernautonomer Entscheid eines Menschen, der ganz bei ihm bleibt, der auch eine gewisse Zeit reversibel ist, der aber ganz klar auch die innere Entschlossenheit braucht, um wirklich zu sagen, ja, ich verzichte jetzt sogar auf die lebenserhaltende Maßnahme von Nahrung und Flüssigkeit.
Auch bei dieser Möglichkeit, selbstbestimmt zu sterben, ist der Missbrauch nicht ausgeschlossen, ist sich Ruth Baumann bewusst. Denn gerade demente Kranke würden die Nahrung häufig gar nicht mehr erkennen und könnten so zum Verhungern gezwungen werden. Trotzdem glaubt die Theologin, dass diese Art von Sterben ein ethisch vertretbarer Weg sei. Da stellt sich aber gleich die Frage, ob nur noch Menschen das Recht auf den Freitod haben, die so stark sind, langsam zu verhungern.
In der Sterbephase ist das ohnehin ein Teil der palliativen Betreuung. Der Verzicht auf Flüssigkeitszufuhr, damit schütten wir auch im Hirn eigene Opiate aus, das erleichtert den Sterbeprozess. Die Frage natürlich, heißt das dann, wenn Sie das so sagen, ja, ein Mensch, der Suizid begehen will, was bedeutet hier Stärke? Also ich denke, es braucht wirklich einen sehr klaren Willen und einen sehr klaren eigenen Ausdruck dieses Willens. Und es ist natürlich jetzt eine offene Frage, braucht es mehr oder weniger Willen gleichsam auf diesen Nahrungsverzicht? Aber wenn Sie jetzt sagen, ja, schwächere Menschen haben nicht die Kraft zum Nahrungsverzicht, dann kommt dann sofort die Frage, ja, sind diese Menschen dann auch stark genug, sich gegenüber Fremdinteressen, die mit der Beihilfe, vor allem bei der organisierten Beihilfe auftreten können, sich dann dagegen zu wehren.
Der Verzicht auf Nahrung ist auch für den Freitodbegleiter Walter Fesenbeck eine mögliche Sterbeoption. Er nennt es das Sterbefasten. Doch er betont, dass nicht alle Menschen diesen Weg gehen wollten und man deshalb auf die Sterbehilfeorganisationen nicht verzichten könne.
Für uns ist das eine absolut akzeptable und sehr respektierte Alternative. Man muss allerdings wissen, dass manche Menschen diesen Weg deswegen nicht wählen wollen, weil sie eben im Augenblick des Sterbens bewusst sterben wollen, also geistig präsent sterben wollen. Und nicht in diesem Zustand sein wollen, wie es jemand mal gesagt hat, ich will nicht in einem Morphiumnebel hinwegdämmern, sondern ich will bis zuletzt als geistiges Wesen ich selbst sein. Das ist der Unterschied. Aber eine Alternative ist das selbstverständlich und ich denke, mit dem hoffentlich immer mehr kommenden Ausbau der Palliativmedizin werden immer mehr Menschen diesen Weg wählen. Sodass wir nach wie vor nur noch der Notausgang sind, in keinem Fall die Hauptstraße.
Der begleitete Suizid ist ein Notausgang, das belegen auch die Zahlen. Nach wie vor sterben die meisten Menschen einen natürlichen Tod oder durch Unfall oder Krankheit. Rund 60.000 Menschen sterben in der Schweiz pro Jahr, davon 450 mit Hilfe einer der Sterbehilfeorganisationen. Das ist nicht mal 1%. Wer sich für den Freitod entschließt, sagt Walter Fesenbeck, habe keine moralischen Bedenken. Er habe niemanden getroffen, der mit dem eigenen Glauben in Konflikt gekommen wäre. Nur einmal habe ihn eine Frau angesprochen, erinnert er sich.
Ich weiß, dass Sie Pfarrer sind und es überrascht mich, dass Sie das trotzdem machen. Aber wenn ich jetzt vor meinen Herrgott trete nach dem Sterben, dann werde ich ihm ganz selbstbewusst sagen, dass ich diesen Weg bewusst und mit gutem Gewissen betreten habe. Das war ein einziges Mal, dass jemand sich so geäußert hat. Für die anderen ist diese Frage, dürfen oder nicht dürfen, längst vorher entschieden. Längst bevor der Freitodbegleiter das erste Mal zu Ihnen kommt und das erste Gespräch führt. Unser Weg, also der Weg der Exit-Vereinsmitglieder, ist der zu sagen, ich will bis zuletzt alles selbst in der Hand haben. Ich will nicht eben den erwarteten Tod, auch den ersehnten Tod sterben. Ich will auch nicht diesen Weg über das Sterbefasten gehen. Ich möchte den anderen Weg gehen, des bewussten Sterbens. Und ich denke, das erfordert eine Persönlichkeit, die auch relativ eigenständig in ihrem ganzen Leben gelebt hat. Das hat mir kürzlich eine Frau, kurz bevor sie dann starb, gesagt: Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich bin mein ganzes Leben immer meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe schon mit 14 Jahren mich geweigert, mich konfirmieren zu lassen, gegen den Willen der Eltern und des ganzen Dorfes. Und ich habe auch nachher alle Entscheidungen im Leben, wen ich heirate, wie viele Kinder ich habe, wo ich leben will, völlig eigenständig, natürlich im Gespräch mit anderen, aber letztlich selbstbestimmt getroffen. Und jetzt treffe ich den selbstbestimmt nach dieser eigenen Lebenstradition die Entscheidung, selbstbestimmt zu sterben.
Doch wie selbstbestimmt sind unsere Entscheide überhaupt? Werden wir nicht von allen Seiten beeinflusst, von Religion, Politik oder von gesellschaftlichen Veränderungen? Kann da wirklich noch von einem freien, selbstbestimmten Entscheid geredet werden?
Natürlich unterliegt unser ganzes Leben immer wieder Einflüssen. Unsere Gene beeinflussen uns, die Erziehung, das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, in dem wir leben. Aber trotzdem gibt es im Leben immer wieder Freiräume der Eigenentscheidung. Nachdem alle diese Einflüsse auf einen gekommen sind, ist man zu dieser Persönlichkeit geworden, die man ist, und trifft dann im Lauf des Lebens immer wieder Entscheidungen. In banalen Fragen, in welchen Zug ich jetzt einsteige, wenn ich irgendwo hinfahre, aber auch in grundsätzlichen Fragen, in wichtigen Lebensentscheidungen, trifft man Entscheidungen. Unsere Justiz geht ja auch davon aus, dass Menschen verantwortlich handeln. Ein Täter kann sich für irgendetwas, was er getan hat, nicht vor Gericht stellen und sagen, ich bin gar kein freier Mensch, also habe ich keine eigenen Entscheidungen getroffen, als ich irgendjemand sehr wehgetan habe, ihn verletzt oder gar getötet habe. Und deswegen können Sie mich nicht bestrafen. Es geht also um die pragmatisch zu sehende Alltagsfreiheit, nicht um eine Freiheit auf einer hohen philosophischen Ebene.
Diesen freien Entscheid, die Selbstbestimmung generell im Leben, das stellt Abt Marian in Frage.
Wenn diese Suizidhilfevereine jetzt die Selbstbestimmung sprachlich so eingrenzen möchten, als ob eben nur sozusagen das unabhängige, selbstbestimmte, autonome Leben, das würdige, das menschenwürdige Leben ist, dann widerspricht unsere ganze Existenz eigentlich dieser Behauptung. Als Kind bin ich in Abhängigkeiten und kann mich nur entfalten. Als Schüler brauche ich die Lehrer. Ich brauche als Erwachsener die Experten in vielen Bereichen. Ich brauche als Infarktpatient diejenigen, die mir wieder fachkundlich helfen bei meiner Rehabilitation. Ich steige in ein Flugzeug und begebe mich mit Leib und Leben in die Abhängigkeit von vielen Menschen, von denen ich hoffe, dass sie keine Fehler machen, sodass ich noch weiterleben kann nach einer glücklichen Landung. Ich bewege mich immer in Abhängigkeiten. Mein Leben ist nie absolut autark und autonom. Insofern ist diese Situation am Lebensende oder in einer Krankheit keine in dieser Hinsicht wesentlich neue Situation. Dann bleibt zu fragen, ob ich da nicht den Begriff der Autonomie irgendwie überspanne.
Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sich jemand mit einer Sterbehilfeorganisation das Leben nimmt oder selbstbestimmt auf Nahrung und Flüssigkeit verzichtet und so stirbt.
Kein Mensch soll sich selber töten, weder durch die Einnahme eines Giftes noch indem er einfach aufhört zu essen in einem Moment, wo er noch gar nicht in einer irreversiblen Sterbephase eingetreten ist. Es besteht ein großer Unterschied, ob ich einen Menschen sterben lasse oder ob ich ihn töte. Und Nahrung aufnehmen und essen und trinken sind eigentlich keine medizinischen Maßnahmen, sondern es sind normale, natürliche fürsorgliche Pflichten, dass ich niemanden verhungern lasse.
Doch nicht nur Nahrung zu geben sei eine Pflicht, sagt Abt Marian. Das medizinische Personal habe in jeder Situation die Pflicht, das Leben zu erhalten. Somit lehnt der Abt der Abtei St. Othmarsberg auch Patientenverfügungen ab. In den Patientenverfügungen kann man schriftlich festhalten, welche medizinischen Behandlungen der Arzt oder die Ärztin durchführen soll und welche lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden sollen, wenn man selbst nicht mehr entscheiden kann.
Wir können durch eine Patientenverfügung unsere Situation, in welcher wir einmal sterben werden, nicht wirklich vorwegnehmen. Ich kann hier nur bestimmte, wie soll ich sagen, Leitplanken setzen vielleicht. Aber letztlich wird es immer auch den Sachverstand, die medizinische Vernunft und auch das Ethos, das Gewissen des Arztes, der Angehörigen, all diese werden auch mit herausgefordert sein, eine ethisch gute, richtige, auch vernünftige Entscheidung zu treffen. Vielleicht gibt es ja noch Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Kranken. Sonst gilt es, den mutmaßlichen Willen in Anschlag zu nehmen. Trotzdem, der Handelnde am Ende ist der Arzt und der Patient hat sich dieser dem Arzt anvertraut. Ich kann das Gewissen des Arztes nicht hintergehen. Er ist verantwortlich für jede Maßnahme, die er setzt, sowohl vor der Gesellschaft, vor den Gerichten, vor den Angehörigen, vor den Betroffenen, wie auch vor Gott.
Das Leben ist heilig und muss unter allen Umständen erhalten werden. Auf lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten, käme einem Suizid gleich. Mit den heutigen medizinisch-technischen Möglichkeiten würde uns diese Haltung vor große Probleme stellen, sagt die Ethikerin und Theologin Ruth Baumann.
Wenn wir uns an der Heiligkeit des Lebens orientieren, für unser Entscheiden, kommen wir in ganz, ganz schwierige Situationen hinein, weil ich dann Leben immer erhalten müsste. Immer. Und ich müsste dann selbst den Schwerstkranken noch mit allen lebenserhaltenden Maßnahmen versehen. Also ich dürfte nie eine lebenserhaltende Maßnahme einstellen. Wir haben zum Beispiel im Judentum haben wir eine solche Religion. Und da stellen sich jetzt zum Beispiel auf der Intensivstation ganz, ganz schwierige Fragen. Und es wird dann in solchen Situationen auch ein Rabbi beigezogen, der dann hilft, mithilft, Entscheide zu treffen, wenn es darum geht, auf eine Behandlung zu verzichten oder eine Behandlung abzubrechen. Und man hat zum Beispiel sogar auch hier Auswegssituationen, sucht man mit einem Timer, jetzt in Israel hat man das versucht, um zum Beispiel ein Beatmungsgerät auch abstellen zu können. Also dass ein Beatmungsgerät nicht direkt selber abgestellt wird vom Mediziner oder Medizinerin, sondern über einen Timer. Also das zeigt eben, die Heiligkeit des Lebens lässt keine Güterabwägung mit menschlichem Leben zu. Das heißt, ich muss Lebenserhaltung immer betreiben. Ich müsste auch einen Menschen immer beatmen. Ich dürfte gar nie eine lebenserhaltende Maßnahme abbrechen.
Mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten wird das Sterben immer schwieriger. Immer mehr Therapien und lebenserhaltende Maßnahmen verlängern das Leben, das vielleicht irgendwann als Last und großes Leid empfunden wird.
Was wir klar sagen können, wir haben auf der einen Seite in medizintechnischen Bereichen an vielen Orten nach wie vor eine Übertherapie. Also ich denke, gerade in der Sterbephase machen wir nach wie vor zu viel, also an medizintechnischem und zu wenig an palliativer Betreuung. Also medizintechnisch, da gehört dazu, die Reanimation ist für mich ein gutes Beispiel. Oder? Der Reanimationsentscheid wird sehr oft automatisch gefällt, ohne dass wirklich mit dem Patienten darüber gesprochen wird. Und es wollen lange nicht alle Menschen reanimiert werden, vor allem wenn sie älter sind. Das ist ein Beispiel. Aber dann auch die ganzen Fragen der Antibiotika, ja oder nein. Es muss nicht jede Lungenentzündung mit Antibiotika behandelt werden. Aber der Einsatz von lebenserhaltenden Maßnahmen, sind wir natürlich noch sehr stark diesem Paradigma eben der Lebenserhaltung verhaftet und viel zu wenig dem Paradigma der Selbstbestimmung. Und viele dieser sogenannten ausweglosen Situationen, die dann entstehen, mit der dann die Suizidbeihilfe legitimiert werden soll, sind Situationen, in die man auch überhaupt nicht hätte hineinkommen müssen, wenn man vorher wirklich Entscheide getroffen hätte. Und das Zweite, in denen man mit Verzichtsentscheiden in Bezug auf Lebenserhaltung überhaupt nicht in diese Leidenssituation hineinkommt.
Ruth Baumann ist überzeugt, dass man nur mit einer Patientenverfügung wirklich selbstbestimmt entscheiden kann.
Jeder von uns muss sich entscheiden, was will ich von dieser Medizin? Will ich tatsächlich auf der Straße reanimiert werden? Wollen wir überall diese Defibrillatoren einführen? Was heißt das? Was sind das nachher für Erfolgs-Chancen? Was entsteht dadurch? Will ich, wenn ich ins Spital komme, reanimiert werden oder nicht? Also diese Fragen müssen wir uns stellen. Wir können das nicht einfach ans Gesundheitspersonal delegieren oder dann an die Angehörigen.
Die meisten Menschen scheuen sich davor, sich Gedanken über den eigenen Tod zu machen oder darüber, wie weit man die medizintechnischen Möglichkeiten ausschöpfen möchte. So haben nach wie vor die wenigsten Menschen eine Patientenverfügung ausgefüllt.
Sterben auf eigenen Wunsch. Wir hörten eine Sendung von Katrin Uelci. Diesen Beitrag wiederholen wir am kommenden Donnerstagnachmittag um 15 Uhr auf DRS2. Sie können die Sendung aber auch bereits als CD bestellen. Unter dem Titel Sterben auf eigenen Wunsch. Beim Radiokiosk unter der Telefonnummer 0848 840 800 oder übers Internet www.radiokiosk.ch. In den nächsten Perspektiven heute in einer Woche stellen wir Ihnen Eva Maria Faber vor. Mit ihr ist erstmals eine Frau Rektorin der Theologischen Hochschule Chur.
Ich habe schon das Bewusstsein, dass es so auch eine hohe Messlatte ist, wenn ich in Bereiche hineinkomme, wo eben noch nicht so viele Frauen gewesen sind, gibt es auch so Erwartungen, dass man schauen möchte, wie macht eine Frau das jetzt? Das gibt auch ein bisschen einen Druck. Aber es motiviert auch zu einem, ich sag mal, sportlichen Ehrgeiz, es nicht unbedingt schlechter machen zu wollen als die Vorgänger.